blauen Sofa und selten passt ein Sofa ein Bügel besser zu einem neuen Buch. Denn es ist blau wie das Meer in der Sonne oder vom Weltraum aus betrachtet. Und das wiederum passt zu ihrem neuen Buch. Da geht es eine Zeitreise durch und in und mit den Meeren. Der Titel ist Nachrichten aus einem unbekannten Universum. Es ist gewissermaßen eine Art Multimedia-Projekt. Wir haben ein Buch. Wir haben, das ist illustriert in Übrigen, baut auch auf einen Bestseller von ihm. Und wir haben einen Film, einen Dreiteiler im ZDF, Sonntag, und geht die Ausstrahlung 19:30 Uhr. Es gibt auch noch ein Hörbuch. Und damit ist Ende vom Werbeblock an dieser Stelle. Ich schätze, im Grunde dürfen Sie eigentlich nach unseren strengen Regeln des Download-Sofas gar nicht sitzen. Denn neu als solches ist das Buch nicht. Wie gesagt, es war schon ein Bestseller 2006. Bilder sind dazu gekommen, klar, aber das ist ansonsten anders als jenes bevor gegangen.
Naja, erstmal ist es so, was wir dann sehen, das ist ein Remix. Das heißt, man nimmt sich einen Hit, den schon mal jemand hatte, und dann riecht man den neu ab und greift den ein bisschen auf, macht den ein bisschen zeitgemäß, und dann kommt er wieder raus. Und das haben wir hier auch gemacht. Also erstmal ist es aktualisiert, das ist ja ein wissenschaftliches Buch, was sich auf der Basis des Wissens von 2006 mit den Meeren auseinandersetzte, beispielsweise Scientific Marine Life, Volkszellen in den Meeren.
Dazu kommen wir
noch. Ja, da kommen wir gleich zu. Und die zweite Geschichte war, dass wir immer eine illustrierte Ausgabe machen wollten, weil viele Menschen sagen, wir würden diese Urviecher gerne mal sehen. Und so vieles andere eben auch, was geschrieben wird. Und parallel dazu liefen Gespräche mit dem ZDF, ist zu verfilmen als Leiter. So, das eine ergab das andere, wir hatten dann plötzlich tolle Bilder, wir haben so einige dieser Urviecher tatsächlich animiert und haben dann gesagt, wenn wir jetzt schon so viel Bildmaterial haben, lass uns dann zusammen mit dem ZDF das Ding nochmal auflegen.
Jetzt kann man natürlich Ihren bewährten Lesern, das sind eine ganze Menge hier und zu Hause an den Fernsehen und an den Radio, die regen sicherlich auch, denen kann man natürlich sagen, hier sind zum einen die Bilder, das ist ein bisschen aktualisiert, zum Beispiel Deepwater Horizon,
das ist ein ganz eine Rolle.
Aber wie mache ich das eingefleischten Lesern schmackhaft, die sowas wie Limit oder Schwarm oder ihre Krimis lesen wollen? Kann ich denen das vielleicht verkaufen als unsachliches Sachbuch?
Ein unsachliches?
Ja, im besten Sinne. Mit viel Ironie, mit viel Witz, mit leichter Feder sozusagen. Also richtig sachlich ist das
Thema. Ich denke da mal nicht nach. Denn das Buch ist ja, wie gesagt, 2006 schon mal rausgekommen. Und da kam nach dem Schwarm, also nach dem Thriller, kam ein Sachbuch. Und noch dazu ein Sachbuch ohne Bilder, das ganz schlimm. Und insofern, ich habe damals nicht darüber nachgedacht, ob es einer lesen will. Ich habe immer gedacht, wenn mich das fasziniert, der ich in der Schule da gesessen habe und wenn ich die spannendsten Dinge potenziell spannend erzählt bekommen habe, aber auf eine Art und Weise, dass man nur schreiend laufen gehen konnte. Wenn mich das also fasziniert, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Leute auf dem Planeten, die finden das auch gut. Und so gehe ich an jedes neue Projekt ran, dann muss ich immer erweisen, mögen die Leute oder so, mögen sie es nicht.
Sie heften sich im Buch und der Leser, der willige oder unwillige, damit mit Ihnen an eine personifizierte Evolution. An die Flossen heften sich der eigentlich eher, in dem Fall Miss Universum. Hm.
Die Miss Universum, nein, nee, die ist, glaube ich,
ein Miss Evolution. Miss Evolution. Aber schön muss er auch sein, oder?
Miss Evolution, ja, das ist das Betrachter.
Aber sie ist auch
noch nicht.
Dazu freue ich mich. Aber sie ist personifiziert. Also sie macht alles mögliche. Sie denkt, sie beschließt, sie schlampt, sie macht Geniestreiche, sie ärgert sich über nordige Fragen vom geneigten Publikum. Und wie schon erwähnt, Zitat aus dem Buch, hielt Miss Evolution anfangs nicht viel von Sex. Heute vermehren sich auf diese bekannte Art und Weise 99,9% aller nicht pflanzlichen Wesen. Warum eigentlich? Warum hat sie das gemacht, die Miss Evolution?
Da gibt es nur einen einzigen Grund. An sich muss man sagen, Zellteilung ist in jeder Beziehung effektiver. Wesentlich unaufwendiger. Also Sex ist ja verbunden mit einem unglaublich langen Vorlauf. Man muss bloße Sprüche austauschen. Na, du auch öfter, ja, ich auch. Und dann muss man religiöse Abrechts investieren. Und das kann man noch nicht. Also bis dann letzten Endes mal Sex zustande kommt, vergehen Wochen. Und bis da was mal nachwuchs, wird es dann wieder
ein Setzchen.
Das sind jetzt hier, ja, okay, da fanden die Nachbessen flach. Aber trotzdem, dafür muss man ein gutes Gefieder haben. Es gibt unheimlich viel Shishi. Insofern ist es selbst dann einfacher. Aber hätte sich damals, und das ist ja auch fast passiert, hätten sich Zellen ungehindert weiter vermehrt, dann wäre die Erde einfach an Biomasse kapiert. Also die wären sich selbst erstickt. Denn Zellen, die sich teilen, die sich teilen, die sich teilen, die sich teilen, produzieren dermaßen viele Klone, das hält man denen aus. Und dann hat sie gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen komplizierter gestalten. Und hat dann eben die Zellen, die sofort trotzdem befähigt sind, auf die Spermatozyten, auf die Eizellen produziert. Drumherum ein Konglomerat aus Zellen, die sich nicht reproduzieren können, gebaut, Mann und Frau genannt und damit gesagt, ganz
einfach. Eben. Einmal hat sie jedoch im Großen und Ganzen total versagt. Das war also diese komische Mehrmilieu-Spezies Mensch geschaffen. Hat sie schreibt, das war ein schrecklicher Irrtum von Miss Evolution. Der Mensch hat sozusagen die Party verdorben, Zitat, bevor wir Menschen kamen, hat man sich prächtig amüsiert. Plötzlich wird Glas zerdeppert, Gift ins Essen getan, die Atmosphäre verstänkert und Krawall angefangen. Also doch, ein furchtbarer Irrtum mit uns.
Nee, eigentlich nicht. Nee, gut, dass wir jetzt Richtung bezeichnen. Es ist einfach ein kleines bisschen, wir sind vielleicht unter all diesen Spezies auf diesem Planeten die intelligentesten, aber auch die ungezogensten. Aber untereinander verstehen wir uns dabei sehr gut. Wir sind so quasi der kleine Waren auf diesem Planeten. Alle sind sich einig, aber wir stören schon jeden Tag. Nur man darf eines nicht vergessen. Und da folge ich nicht denen, die immer der Meinung sind, wir müssen uns alle zurücknehmen. Wir sind genau wie jede andere Spezies auf diesem Planeten auch vorhanden und haben ein Recht, hier zu sein. Wir müssen Stoff wechseln, wir müssen Produkte zu uns nehmen, aufspalten. Wir geben auch Giftstoffe ab, ganz klar. Nur das hat die Cyanobakterien damals auch getan, der Frühzeit der Erde. Die haben sowas Idiotisches wie Photosynthese.
Aber die hätten sich nicht selbst zerstört.
Haben sie aber fast. Indem sie nämlich freien Sauerstoff, Übermaß freigegeben haben, die ganze Atmosphäre verpestet. 80% aller Daten übrigens fast nicht repariert. Insofern, das haben wir noch nicht hingekriegt.
Sie sprechen von dem unbekannten Universum ja schon im Titel. Sie erleben eben schon in einem Nebensatz die berühmte Volkszählung der Meere, das ein Projekt, das 10 Jahre gewährt hat. Das heißt, Census. Marine Life. Man hier die Tegsee, schreiben Sie im Buch Höhle und Leer, wie Pyongyang bei Nacht, schönes Bild. Jetzt wurde da also für 650 Millionen gezählt, Nacht getan. Gerade vorgestern, witzigerweise, gab es die ersten Ergebnisse. 1200 neue Spezies hat man entdeckt. Aber immer noch glaubt man eigentlich nur 3/4, wenn überhaupt, was da kreucht und kreucht entdeckt zu haben. Da gibt man so viel Geld aus wie für vergleichsweise wenig Erfolg. Ist das jetzt Ihrer Einschätzung nach, diese hunderte von Wissenschaftlern, die da gearbeitet haben, eher ökologisches Interesse, reine Forschung oder ökonomisches Interesse?
Nein, man kann nicht sagen, dass es nicht erfolgreich war. Grundsätzlich ist eine Volkszählung in den Meeren, wenn man kilometertiefe Wassersäulen hat und die oberen paar Meter sind nicht geflutet, natürlich irrsinnig schwer zu leisten. Schlicht und einfach, weil man die Bewohner nicht sieht. Da kann ich irgendwo schälen und sagen, na, mach einen Schritt, sondern die sind zwar irgendwo, aber man weiß nicht wo. Man kann jetzt nicht richtig reingucken. Kommt an der ganzen Sache des Volkszählung, wir haben das Verfassungsrecht nicht sehr leicht durchführbar, keine Seegurke geklagt.
Keine Proteste, ne?
Ganz genau. Aber in der Tat hat man festgestellt, jetzt als Resultat, dass man wahrscheinlich von allen vorhandenen Lebensformen auf diesem Planeten nur guten Zirkel kennt. Das hat man aber vorher so nicht spezifizieren können.
Das weiß man, was man nicht weiß.
Das ist aber unter sehr hilfreich, das zu wissen. Man weiß wesentlich mehr über die Komplexität der Ökosysteme, gerade auch in der Tiefsee, und man kann bessere Schlüsse daraus ziehen. Und da kommt der ökologische Aspekt zum Tragen. Wir haben gerade gesehen, Deepwater Horizon, dieses Desaster im Golf, was weitreichende Folgen haben wird, als wir uns das jetzt noch vorstellen können. Davon bin ich fest überzeugt. Und alleine jede Kleinigkeit, jedes bisschen, was man unternimmt, um den Wissensstand über dieses Ökosystem mehr zu erweitern, was wir wechseln können mit unserem System auf dem Land, ist sehr hilfreich.
3,5 Milliarden Jahre nehmen Sie uns mit auf Zeitreise in diesem Buch, das ist ja eine ganze Strecke. Es ist aufgeteilt in 3 Kapitel sozusagen oder 3 Bereiche. Gestern, heute Morgen geht dann bis 10.000 Jahre nach uns rein. Jetzt wissen wir ja bekanntlich, dass es wieder zu sagen, so eine Sache ist äußerst schwierig, aber wir wollen es nicht leicht machen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Zukunft und die leiten Sie ein, diesen Teil 50 von 300 Seiten, in dem Sie über das Seepferdchen schreiben. Eine nette Anekdote, dass eine Seepferdchenpampe auch gut gegen Haarausfall war, wie mal einer, der wahrscheinlich auch unter Litt gedacht hat. Das überhaupt, genau, Seepferdchen in allen Aggregatszuständen eigentlich für alles Mögliche taugt.
Quasi der Red Bull der Meer.
Genau, schönes Zitat aus dem Buch, aber auch gegen Tollwut und Schlangen, gegen von was weiß ich.
Wirtschaftskrise,
Banker. Das schreiben Sie nicht, das ist doch nicht endgültig, keiner.
Ich weiß nicht, dass es auch jemand gibt, der Seepferdchen gegen die Folge Wirtschaftskrise.
Jedenfalls werden die 25 Millionen im Jahr für irgendwelche Zwecke dafür.
dass es in den Meeren sehr viele sessile Organismen gibt. Das heißt also, welche nicht weglaufen können. Schwämme beispielsweise. Die Wurzellanden sind Tiere, sind aber eigentlich von ihrer ganzen Art der Verankerung im Lebensraum her wie Pflanzen. Und die können angeknabbert werden, da können andere brechen ein Stück raus oder siedeln darin und so diese lassen kriegen, damit sie das verhindern, sondern sie Giftstoffe ab. Andere wiederum, die Korallenpolypen, die ja auch nicht einfach wegschwimmen können, sondern in den Korallen sitzen, haben kleine Tentakel, die sie ausstrecken. Auch da, was Verweis stimmt, diese Tentakel sind an sich zu schwach, das festzuhalten. Also produzieren sie Gifte, um die Leute zu nähren und so weiter und so fort. Und es ist immens wichtig, gerade in einem Lebensraum, der so dunkel ist, wo man also nicht einfach jemandem hinterherlaufen kann, wenn man den gerade mal gepackt hat und der ist wieder weg, dass man ihn sofort bekommt. Deswegen ist die spezielle Tiefsee weit reicher an Betäubungsmittel und an Giften als die Weltoberhalbwasser.
Schwer zu gewinnen.
Allerdings muss man sagen, man hat festgestellt, dass gerade in Schwämmen einige sehr probate Arzneien verborgen sind. Wenn man die extrahiert, kann man durchaus auch Mittel gegen Krebs daraus extrahieren.
Und man versucht sie auch zu beklauen, die Natur, indem man versucht, bestimmte Gifte oder Wirkstoffe synthetisch nachzubauen. Ist das vielleicht eher die Zukunft, also sich die Bausteine angucken und dann hergehen und sagen, jetzt bauen wir das selbst, da brauchen wir den nicht hinterher
schauen. Ja, klar, natürlich. Ich meine, alle großen Pharmakonzerne sind unterwegs und sagen, okay, lass uns doch mal schauen, was das Seepferdchen hat oder was der kleine Glasschwamm hat oder was das Bakterium so und so hat, was wir nutzen können. Nur bei dem Bedarf, der weltweit besteht, an Arzneien, gerade wenn es jetzt wirklich gelingt, sagen wir mal, ein probates Mittel gegen Krebs zu finden oder gegen Malaria, sind natürlich irgendwann Schwämme und Krebsfähigkeit. Und um natürlich dem vorzubeugen, aus etlichen Gründen, ethischen Gründen, wir können diesen Lebensraum nicht einfach plündern, aber schließlich einfach aus Gründen der Praktikabilität geht man hin und versucht das synthetisch nachzubauen. Das heißt, man ist eher interessiert an Bauplänen, eine Form, die man auf dem Weg gewinnt, hat sich an den Bewohnern selbst, die sie lieben.
Um zu forschen, braucht man im Grunde extra Nauten. Da muss man mal hingucken, weil die sind natürlich deutlich weniger bekannt als ihre Brüder und Schwestern, die Astronauten. Mhm. Und trotzdem haben die ziemlich viel gemein.
Letztendlich die Astronauten sind auch erstmal Akronauten, weil Astronauten unüberall gemacht für die Außeneinsätze in riesigen Wassertanks. Weil diese Wassertanks, also das Verhalten im Wasser, unter Wasser, hier ist eine Schwerelosigkeit gleich.
Es gibt Spinner oder Visionäre, sind auch dicht beieinander, die an Konzepten basteln, an Ideen basteln, wie man unter Wasser leben kann. Also zum Beispiel auch im Auftrag der NASA, Jacques Aubry ist einer, das ist ein avantgardistisches Projekt, und da geht es um Leben, entweder auf dem Meeresgrund oder wahrscheinlicher noch sein Projekt Sea Orbiter, das halt unter Wasser,
unter Wasser müssen wir uns einfach verabschieden. Das hat er auch getan. Das ist wirklich Quatsch. Man muss sich die Frage stellen, warum ein Wesen, das es geschafft hat, in dem Wasser zu entkommen, sondern sich zum Landlebewesen ausgebildet hat, was das in der Tiefsee wäre. Also werden wir alle trübselig, depressiv. Das geht überhaupt nicht. Was wir tun können, ist, wir können einen Lebensraum auf dem Wasser schaffen. Wir können zu Forschungszwecken zeitweise unter Wasser sein. Und das ist die Idee von Bouchardier, ein gigantisches, eine Art Boot gebaut. Sieht aus wie ein riesengroßes Seepferdchen, ist glaube ich 25 Meter hoch oder 30, glaube ich sogar.
50 schreiben Sie, bevor eben 30
Meter oder so. Und das treibt antriebslos mit den Meeresströmen. Und der größte Teil davon ist unter Wasser. Und unter Wasser leben diese Aquanauten, das sind Forscher, die also monatelang nur unter der Wasseroberfläche leben, die jederzeit das Habitat verlassen können, rausgehen können. Und das Interessante ist daran folgendes, wenn man normalerweise mit einem Tauchboot in die Tiefsee geht, macht das Krach, da haben sie Motoren, das brummt, das schnurrt, das summt, da ist helles Licht und das verschreckt alles, was dann in der Nähe ist, die Haut.
Also was sich bewegt, verschreckt.
Was von einem Lärm macht, aus eigener Kraft die Richtung ändert. Und dieses lautlos dahingleitende Biotop, das wird wahrscheinlich eher funktionieren wie ein künstliches Riff. Das heißt, es kommen jetzt Mikroorganismen, siedeln an der Hülle, da kommen andere kleine Lebewesen, fressen, die siedeln da. Dann wird es erste Korallen geben, dann gibt es größere Fische und so weiter und so fort.
Szenetreffen.
Bis das als Szenetreffen mehr geworden ist, genau das komplette Ökosystem, die ganze Nahrungskette da abgeregelt ist. Und das zu erforschen, ohne dass die Tiere verschreckt sind, das ist die große Revolution.
Als Modell gibt es das schon, es gibt auch ein Foto in Je mehr als
Ding zum Beispiel die Kuwaitis. Ich konnte es ja gar nicht glauben.
So. Die Zeit nach Ölplan?
Ja, natürlich.
Ganz hat den Arzneien bitte schon mehr?
Die sind ja auch nicht blöd. Die sind ja zum Teil viel weiter als wir. Natürlich wollen die letzten Kopf Öl verkaufen, aber die arbeiten ja an alternativen Konzepten, die arbeiten an der Meeresforschung. Die tun das weitaus vehementer als Leute, die dann gerade mal beschlossen haben, doch den Atomausstieg zu verzögern und nicht auszusteigen. Also hier der Schwarzen kassiert, gehen die hin und arbeiten wirklich an ökologischen Konzepten. Die Chinesen übrigens auch, Koreaner, Saudis, die geben alle Geld ab.
Sie schreiben, die Zukunft der Menschheit liegt im Meer, haben aber eben schon angedeutet, nicht wirklich buchstäblich. Miss Evolution wird uns wahrscheinlich nicht zurückjagen.
Nee.
Es sei denn, der Klimawandel wird schlimmer als gedacht. Und
ja, aber bis wir dann irgendwann wieder Klima haben und schwimmen heute, das dauert.
Nee. Nicht zurück ins Meer.
Der Punkt ist ja auch immer der, ein Lebewesen, das wird zwar der Urwald. Wenn man ein Foto vom Urwald sieht, der sieht ja aus wie der große böse Wolf nach einer ökologischen Jagdschlacht. Das ist eigentlich eine Art Hund. Und dann stellt man fest, wie der über verschiedene Evolutionsstufen, und er wollte das, die hatte gar keine Wahl, zu was komischem wurde, was also nicht richtig Hund war, nicht richtig Wal, und irgendwann war es ein Wal. Diese Prozesse vollziehen sich ja über Jahrmillionen. Und sie verändern das Lebewesen so, dass es sich einem neuen Lebensraum anpasst, aber dann dem Lebensraum, dem es eigentlich entstammt, nicht mehr angepasst ist. Wir haben ja die Natur insofern ausgetrickst, als wir uns ja den Lebensraum mit Prothetik anpassen. Das heißt, wir bauen Flugzeuge, wir bauen Tauchboote, wir sind in der Lage, mit Hilfe dieser Prothesen dort hineinzufliegen, da abzutauchen. Aber im Umkehrschluss heißt das, dass wir von den Dingen, die wir gemacht sind, dann nicht mehr leben können. Und der Klimawandel, also eine Erwärmung der Erde um wenige Grad oder daran folgend irgendwann die nächste Eiszeit, die ja auch kommt, wird den Menschen nicht so ins Wasser ziehen.
Nee, aber vielleicht dazu zwingen, Lebensweisen zu erfinden, Architektur zu erfinden, die stimmt.
Ja, das tun wir ja auch schon. Das ist, sieht man in Holland. Das ist dem Hochwasserproblem geschuldet, dass man den plötzlich fluten hat. Da geht man dem hin und sagt, okay, wir verankern die Häuser nicht mehr fest im Boden, sondern wir bauen die im Prinzip auf riesigen Pontons. Da ist Japan ganz weit. Hirotake, das ist ein Architekt, ein Japanischer, der sich seit Jahrzehnten mit mariner Architektur beschäftigt. Der hat zwei Flughäfen, genau. Und der neue Flughafen, der erneut, der schwimmt komplett auf Wasser, ist stabil. Und er plant tatsächlich weit von der Küste ganze kleine Startgebilde auf dem Wasser. Spannendes Thema.
Ja, da denken auch noch andere drüber nach, auch Norman Foster träumt von einem allerdings. Hochhaus, was dann verankert wird in der
Bucht
von Tokio.
Das ist der Bucht von Tokio, aber lustiger ist eigentlich Monaco. Die haben einen sehr begrenzten Lebensraum, haben, können sich dann nicht ausdehnen, dann ist ja die Gouvernation. Also,
die sind schon ziemlich weit gediehen mit dem,
ja, die brauchen
aber das sind keine
großen Städte. Nee, aber Monaco 2 fand der hat eine Gouvernidee, ja. Der eine riesige künstliche Insel hatte, die ich glaube von wirklich 100 Motoren angetrieben wurde. Und das Schöne an Monaco 2 wird sein, dass das nicht von der französischen Küste verhaftet ist, sondern dann folgen sie in Schulwetterzonen über die Welt. Und das muss nur tief genug sein, um auch das Weinkeller unterbringen kann. Und ansonsten ist das eine richtig schöne Geschichte.
Ist natürlich nichts für die Bangladeschis, ne? Ist das bereit für Leute, die sich so eine schöne Geschichte mit Gläsern im Tunnel und was weiß ich, was ist
da
alles?
Ja klar, das hat ja auch einen Eskapismus. Das ist ein Unterschied, ob ich in einer Stadt, die überbevölkert ist, jetzt tatsächlich ins Wasser, aber auch einen Lebensraum zu schaffen. Also speziell eben auch für Leute, die es nicht so dicke haben. Oder ob ich hingehe und sage, ich brauche jetzt ein Luxusdomizil und wenn ich dadurch gerade ankomme, wenn da jetzt Krieg ist, dann mache ich einfach alleine los und dann fahre ich woanders hin.
Wie praktisch. Aber eben nichts für Millionen. Also es bleibt.
Nee, aber könnte doch die Menschheit ein bisschen entzerren.
Das Leben auf so einer Insel, vor allem wenn sie nicht in Ufernähe verankert ist, ist ja nicht wirklich unproblematisch. Von der Architektur war ganz zu schweigen. Aber weil die Teile stehen haben, die Behausung. Tunlichst
Vegetarier
sollen die Menschen sein, die da leben,
oder?
Der Viehzucht ist jedenfalls
mal. Würde ich nicht unbedingt sagen, dass die groß genug ist, würde ich da auch ein paar Scharoniere noch anziehen. Ja, ein paar Hühner kriegen sie überall rein. Aber natürlich ist Fisch ist ein Riesenthema. Und man kann ja auch hingehen und kann sagen, okay, wir bauen so eine Stadt und sichern uns da eine Fischereizone nach allen Seiten, wo keiner rein darf. Und die erklären wir aber jetzt gleichzeitig zum Nationalpark. Das heißt, wir forsten auch ganz gezielt Fisch wieder auf und fischen nun die Ränder ab. Das ist ja eigentlich das Ziel der Serengeti in den Meeren, dass man sagt, Fische sind ja so Ziel, die haben ja auch Lebensräume, in denen sie immer sind. Man sagt, wir nehmen uns ein Gebiet, da darf keiner drin fischen, und dann fangen wir den Fisch wieder auf, und wenn er richtig gesund ist, dann wird er über die Grenzen hinausschwappen. Und das, was da rausschwappt, hat man erreicht, kann man abfischen, und das wird ausreichend, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Alles andere ist wieder ein Profit. Und sowas kann man natürlich mit solchen schwimmenden Städten auch machen.
Aufforsten von Fischen finden wir schon gut.
Aufforsten von Fischen, ganz genau.
Zukunftsmusik sicherlich auch. Der Unterwassertunnel, durch den man vielleicht irgendwann mal reist. Also in Ihrer Zukunft sind die Flugzeuge die Vergangenheit.
Ja,
die Idee wäre mit fünffacher Lichtgeschwindigkeit.
Nein, Schallgeschwindigkeit.
Schall.
Lichtgeschwindigkeit, da würde sich Stephen Hawking freuen.
Okay, also bleiben wir jetzt mal beim Schall. Es sind aber auch 25 Stundenkilometer, 25.000 Stundenkilometer. Das heißt, Stunde von, was weiß ich, London nach Boston zum Kaffee trinken ist denkbar.
Ja, man kann schon morgens Brötchen kaufen in Paris und nachmittags zum Tee.
Aber ich meine, mal im Ernst, wer macht das? Und wer kann das bezahlen? Wenn es das irgendwann gibt.
Na, ich denke, alle werden es machen, weil gehen wir 150 Jahre zurück, in der Zeit der Pferdekutschen. Ich hatte Ihnen erzählt, du kannst in so einem künstlichen Metall in den Vogel steigen und dann bist du innerhalb weniger Stunden am anderen Ende der Welt. Dann hätten die Leute gesagt, ja, aber wer macht das? Würde der 3 Jahre auf seine italienische Reise gebraucht. Insofern glaube ich das durchaus, das könnte eine große Reise erleichtern.
Ist das denkbar? Ist das machbar und wird gemacht?
Ja, warum denn nicht? Man muss immer noch genau sehen, sind die Auswirkungen, im Falle, dass es schief geht, sind die vertretbar, sind die also hinnehmbar vor dem Hintergrund des Machbaren? Wir haben das jetzt im Golf von Mexiko gesehen, die Puerto Horizon. Wir haben da gesehen, dass das grundsätzliche Funktionieren einer Technologie nichts darüber aussagt, wie sie unter karbonischen Bedingungen funktioniert. Und das Meer zum Beispiel ist ein sehr chaotisches System. Und wenn wir dann feststellen, dass etwas, wenn es schief geht, so gravierende Folgen für ein Ökosystem hat, dass man sich wirklich Sorgen machen muss, dann muss man ernsthaft darüber nachdenken, wie die Technologie zum Einsatz kommt. Darüber hinaus würde ich immer dafür plädieren, dass man eine Technologie ausprobiert, auch wenn sie Opfer kostet, denn erstmal bringt sie uns weiter. Und diese Unterwasserröhren sind ja so konzipiert, dass sie nicht immens viel Treibstoff verbrennen müssen, um da jetzt mit vielfacher Schallgeschwindigkeit durchzusausen, sondern das funktioniert über ein Vakuum. Und dieses Vakuum, was hergestellt wird, saugt die Kapsel, in der sie sitzen, quasi an. Dadurch kann ich so immens schnell da unten durchjagen.
Also, wenn ich mich nicht freue, mache ich es mal nicht.
Ja, gerne, okay, dann reden wir nächstes Jahr drüber.
Sie haben in Ihrem Monat von den Äffchen gesprochen, so sozialen wenn Sie über die Menschen reden. Sie haben ja erstaunliche Exemplare vorgebracht. Sie nennen Gandhi und Berlusconi, nette Mischung.
Gegensätzlich.
Sie können klar, Sie haben viel geleistet, aber eine der Geschichten, die vielleicht wirklich blödsinnig sind, ist Unterwasserbohrung nach Öl. Sie nennen es an der Stelle, es ist nämlich sehr hübsch. Es ist wie eine Operation am offenen Herzen im Stockholm. Ja. Sollen wir das einfach verbieten, wenn die Folgen so gravierend sind, wie Sie
sagen? Nein, verbieten. Können wir es nicht, denn wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir haben immer mehr Menschen auf der Welt, die Energie benötigen. Wir haben Nationen wie Indien oder China, die immer mehr Energie brauchen werden und die sich mit Sicherheit von denen, die in den letzten Jahrzehnten alles ausgeplündert haben, nicht sagen,
dass das nicht ist. Offenen Herzen vielleicht einfach nicht
da. Nein, worum es geht, ist eigentlich, dass wir Übergänge schaffen. Das heißt, was wir eigentlich tun müssen, ist, wir müssen mit den Mitteln der Hochtechnologie, die uns zur Verfügung steht, versuchen, den jetzigen Zustand zu überwinden. Das geht nicht, indem ich sage, ich stoppe das jetzt alles, damit würde ich die Welt des Desasters stürzen. Die Folgen wären schlimmer als das, was wir jetzt haben. Aber was wir tun müssen, wir müssen das, was wir jetzt haben, das Brückentechnologien betrachten, zu etwas Neuem. Insofern bin ich zum Beispiel auch nicht gegen die Verlängerung der Atomlaufzeiten gewesen. Ich bin aber dagegen, dass man sie verlängert, im Wissen darum, dass man, wenn man dann irgendwann über die Brücke gegangen ist, keinen festen Grund betritt, weil kein Mensch daran interessiert ist, dass er dann wirklich da ist. Es geht schlicht und einfach darum, noch ein paar Jahre an der Sache zu verdienen. Und solange diese Denke da ist, und die sehen wir im Ölgeschäft ganz genauso, so lange muss man sagen, ist das gefährlich, was wir da machen, denn es ist nicht wirklich absehbar, wann das endet. Das ist nicht hin.
Ihr Freund des Meeres, aber vielleicht uns Menschen auch, vor allen Dingen der ölsuchenden Spezies und Ölbohrenden unter uns zu leicht gemacht. Weil es sieht ja im Moment so aus, als ob das Meer mit dieser Katastrophe, 100 von Millionen von Öl, die da ausgeflossen sind, ganz gut umgeht.
Na, das werden wir erst nochmal sehen. Menschen sind ja so gestrickt, dass wenn sie das nicht mehr sehen, ist es nicht mehr da. Und Obama, den ich an sich sehr schätze, hat ja auch dann irgendwann gesagt, also ich sehe da gar keinen Türkisch mehr, also ist keiner mehr hier. Was de facto passiert ist, man hat in diesem ganzen Ausmaß eine Chemikalie namens Chlorhexid versprüht, man hat diesen Riesenölteppich aufgelöst und er hat nur kleine Tröpfchen verwandelt, dass das meiste abgesunken ist. Das heißt, wir haben da keinen Ölteppich mehr, aber wir haben eine Wassersäule von 1500, 2000 Metern, die komplett von einer Ölschleier, einem dünnen Ölschleier durchzogen ist. Das Öl treibt jetzt in der Wassersäule, wird von den Strömungen überall hin transportiert, lagert sich am Boden ab. Der Meeresboden ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in den Ökosystemen. Und das ist einfach etwas, das ist typisch für die Menschheit, aus den Augen, aus dem Sinn, das wird Auswirkungen haben, die, glaube ich, ernst sind.
Das dicke Ende könnte noch kommen. Sie sagen ja auch an einer Stelle, dass die Versuche, dem Öl chemisch oder mit Bakterien beizukommen, letztendlich schlimmere Folgen haben in der Konsequenz, als wenn man das nicht.
Nein, es gibt Bakterien, die reduzieren Öl. Jetzt hat man ja auch festgestellt, es gibt eine Bakterienart, und die, auch das, jetzt gibt es zwar eine, die weniger Sauerstoff dabei verbraucht, nichtsdestoweniger. Ein solcher Eindruck ist davon kommt klar, die Meer ist es schiebriger, wie es aussieht. Die Natur hat kein Verständnis von Takt hat. Es geht ja darum, dass wir die Natur für uns erhalten, in der wir am besten überleben können. Und wenn wir sie so massiv verändern, dass plötzlich ja ganze Ungleichgewichte kippen, dann kann das jetzt zu unseren Ungunsten ausfallen. Das sollten wir mal vor Augen.
Trotzdem sagen Sie, wir sollten Miss Evolution nicht enttäuschen. Wir sollten nicht aufgeben, wir sollten die Ärmel aufgeben.
Nie aufgeben.
Zitat, das Schöne am Unbekannten ist, dass es nicht nur Gefahren gibt, sondern auch Lösungen. Also gewissermaßen eine Runde Optimismus am Schluss des Buches und eine Entschuldigung und ein Versprechen an die Fans. Verzeihen Sie also, am Schluss des Buches schreiben Sie das, verzeihen Sie also, wenn ich mich aus diesem Buch verabschiede, aber ich würde gerne ein anderes schreiben. Wir hören.
Ich werde ein anderes schreiben.
Schön. Gut. Was? Sie brauchen jetzt nicht schon die Kapitelfolge und die Seitenzahl?
Nicht.
Nein.
Okay.
Ich habe eine kleine nette Idee.
Na, ich könnte auch mal einen Thriller schreiben.
Das wäre mal das Beste. Nein, aber im Ernst. In welchen der vielen Elemente, Wasser, Luft?
Sie können das jetzt noch 10 Minuten lang versuchen.
Ja, eigentlich habe ich nicht.
Es geht. Nein, man soll nicht über unbeliebte Eier sprechen. Es sind Pläne in der Schublade. Bücher zu schreiben, allerdings habe ich jetzt erstmal an Limits mir die Finger rot geschrieben. Und deswegen mache ich jetzt erstmal ein halbes Jahr Musik.
Sind wir nicht nächstes Jahr noch verabredet, wie Sie schon?
Wer weiß.
Von Schätzing, vielen Dank.
Ja.